Wer die Geschichte des Volkes Israel und der Völker rund um das Heilige Land liest, merkt schnell, hinter politischen Entwicklungen steht mehr als menschliche Machtspiele. In den Visionen des Propheten Hesekiel wird deutlich, wie ernst Gott es nimmt, wenn sein Volk angegriffen, verführt oder von ihm weggezogen wird, und wie er selbst die Weltmächte gebraucht, um zu reinigen, zu richten und sein Ziel mit Christus und seiner Gemeinde doch zum Durchbruch zu bringen. Sieben Nationen, ein Spiegel für unser Herz und die Gemeinde. Wenn Hesekiel in den Kapiteln 25 bis 32 sieben Nationen beim Namen nennt, öffnet sich mehr als ein geschichtlicher Atlas. Vor uns steht ein geistlicher Spiegel. Ammon, Moab, Edom, die Philister, Tyrus, Sidon und Ägypten umringen Israel, so wie heute vielfältige Kräfte das Volk Gottes und die Gemeinde umgeben und bedrängen. Die Auswahl ist bewusst begrenzt, 7, die Zahl der Vollständigkeit. So wie die sieben Gemeinden in Asien in der Offenbarung das ganze Spektrum des Gemeindelebens repräsentieren, stehen diese sieben Nationen für das ganze Feld der feindlichen und verführenden Mächte, die Gottes Weg mit seinem Volk kreuzen wollen. Doch sie tun dies nicht nur von außen. In ihrem Wesen erkennen wir Haltungen und Tendenzen, die auch in das Herz der Gläubigen und mitten in das Gemeindeleben hineinreichen. Die Kapitel 25 bis 32 im Buch Hesekiel behandeln sieben Nationen, die das Volk Israel umgaben. Tatsächlich gab es mehr Völker in Israels Umgebung, aber der Bericht nennt nur sieben. Das ist ähnlich wie bei der Erwähnung der sieben Gemeinden in Asien in Offenbarung 1 bis 3. Als der Herr von den Gemeinden in Asien sprach, wählte er sieben aus. Das bedeutet nicht, dass es in Asien nur sieben Gemeinden gab, sondern dass der Herr sieben repräsentative Gemeinden auswählte. Dasselbe Prinzip finden wir im Buch Hesekiel. Es gab mehr als sieben Nationen um Israel herum, aber der Herr wählte sieben Nationen als Repräsentanten aller Nationen aus. Ammon und Moab entlarven eine Haltung, die sich über Gottes Volk erhebt, wenn es schwach erscheint. Über den Fall Judas und die Verwüstung des Landes heißt es, da du Haha sagst über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil sie in die Gefangenschaft gegangen sind. Dieses hämische Lachen ist nicht nur der Spott der Welt, es kann in eine kühle, distanzierte Religiosität hineinsickern, die sich innerlich vom leidenden Volk Gottes absetzt. Moab wagt sogar zu erklären, siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen. Was Gott als heilig abgesondert hat, wird einfach eingeebnet und mit der Umgebung vermischt. Darin liegt eine ernste Warnung für die Gemeinde, wo das Besondere der Berufung Gottes relativiert und das Wesen der Gemeinde mit den Maßstäben der Welt vermengt wird, verliert das Zeugnis seine Schärfe. Doch zugleich steckt in diesem Spiegel eine Chance, wer sich von Gottes Licht treffen lässt, wird neu dankbar, dass der Herr seine Gemeinde nicht als eine unter vielen Gruppen betrachtet, sondern als sein Eigentum, für das Christus sein Leben gegeben hat. Edom und Philistea führen uns noch näher an das eigene Herz heran. Edom, der Bruder Israels, steht im Bild für den alten Menschen, der dem neuen Menschen verwandt ist und ihn doch bekämpft. Über Edom heißt es, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sie sich sehr schuldig gemacht haben, als sie sich an ihnen rächten. Das, was in uns am Alten hängt, reagiert ähnlich, verletzte Ehre, gespeicherte Kränkungen, ein gedanklich gepflegter Anspruch auf Ausgleich. Die Philister handeln mit Verachtung aus Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Hier wird die Logik des natürlichen Menschen sichtbar, menschliche Klugheit, taktische Überlegenheit, das Spiel der Kräfte, aber keine Furcht Gottes. Wann immer in der Gemeinde Politik, Fraktionismus und das Ausspielen von Beziehungen die Oberhand gewinnen, stehen wir im Schatten Edoms und Philisteas. Gerade Gottes Gericht über diese Nationen zeigt, wie ernst er solche Haltungen nimmt und wie sehr er sein Volk vor ihnen bewahren will. Mit Tyrus und Sidon tritt ein anderer Zug hervor, Glanz, Handel, Reichtum, kulturelle Ausstrahlung. Auf Tyrus bezogen spottet man über den Fall Jerusalems, haha. Zerbrochen ist das Tor der Völker, es fällt mir zu, ich werde erfüllt, sie ist verwüstet. Tyrus lebt von Strömen des Warenverkehrs und der Anerkennung. Geistlich gesehen steht es für die Verführungskraft des Reichtums und der Sorge, die das Wort Gottes ersticken. Jesus beschreibt denselben Boden, wenn er sagt, die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Sidon, Die Schwesterstadt spiegelt denselben Geist, siehe, ich will an dich, Sidon, und will mich in deiner Mitte verherrlichen, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Strafgerichte an ihm übe und mich an ihm als heilig erweise. Wo Reichtum, Einfluss und Sicherheit im Vordergrund stehen, nimmt Gott sich selbst zurück, oder er tritt im Gericht hervor, um seinen Platz wieder einzunehmen. Für die Gemeinde bedeutet dies, wachsam zu bleiben. Gaben, Möglichkeiten und äußere Ressourcen sind Gaben Gottes, aber sie dürfen niemals zum Ersatz für den lebendigen Christus werden. Und sage zu den Söhnen Ammon, hört das Wort des Herrn, Herrn. So spricht der Herr, Herr, da du, haha, sagst über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil sie in die Gefangenschaft gegangen sind. So spricht der Herr, Herr, weil Mob und Seir sagen, siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen. Diese sieben Nationen laden zu einem ehrlichen Blick ein, nicht in erster Linie auf die Welt, sondern auf unseren eigenen inneren Raum und auf das Gefüge der Gemeinde. Wo wir in Ammon den Spott, in Mob die Vermischung, in Edom und Philistea den verletzten, berechnenden alten Menschen, in Tyrus und Sidon die Bindung an Wohlstand und Anerkennung, in Ägypten die stille Selbstsicherheit wiedererkennen, zeigt Gott uns keinen geschlossenen Weg, sondern eine geöffnete Tür zu seiner reinigenden Gnade. Sein Gericht ist ein Schutzwall um sein Volk, nicht eine Laune über ihm. Die Erinnerung an diese Völker kann unsere Schritte stiller, unsere Urteile milder und unser Vertrauen tiefer machen. Denn je klarer wir erkennen, wovon Gott uns lösen will, desto freier werden wir, uns an Christus und seine Gemeinde zu binden. Und genau darin wächst jene Freude, die nicht aus äußeren Sicherheiten stammt, sondern aus der Gewissheit, dass Gott selbst mitten unter seinem Volk bleibt und es sicher zu seinem Ziel führt. Gottes Gericht und unser alter Mensch. In Edom und in den Philistern wird das Gericht Gottes besonders innerlich. Edom ist nicht einfach ein fremdes Volk, es stammt von Esau, dem Bruder Jakobs. So nahe verwandt, so anders gesinnt. Geistlich gesehen spiegelt Edom den alten Menschen, der dem neuen Menschen verwandt ist und ihn doch bekämpft. Über Edom sagt Gott, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sie sich sehr schuldig gemacht haben, als sie sich an ihnen rächten. Die Bitterkeit Edoms ist kein spontaner Ausbruch, sondern eine gepflegte Rachsucht, ein Nachtragen, das sich in Taten bricht. Wer den eigenen inneren Reaktionen nachspürt, erkennt dort oft denselben Zug, Enttäuschungen, die nicht vor Gott gebracht, sondern innerlich bilanziert werden, Verletzungen, aus denen Forderungen erwachsen, ein Blick auf die Gemeinde, in dem sich alte Wunden mit neuen Beobachtungen verbinden. Edom steht für den alten Menschen, er steht für uns in unserem alten Menschen. Unser nicht wiedergeborener alter Mensch ist Edom, und unser wiedergeborener neuer Mensch ist Israel. In gewissem Sinn kann man sagen, dass unser alter Mensch und unser neuer Mensch Cousins sind, denn sie stehen einander sehr nahe. Nach dem Bericht in Hesekiel war Edom voller Hass gegen Israel und trachtete ständig nach Vergeltung und Rache. So sind wir in unserem alten Menschen. Unser alter Mensch hasst die Gemeinde. Gottes Gericht über Edom ist darum kein Fremdurteil, sondern ein Lichtstrahl in unsere verborgenen Motive. Wenn er ankündigt, ich werde meine Hand gegen Edom ausstrecken und Menschen und Vieh aus ihm ausrotten, zeigt sich darin eine heilige Entschlossenheit, das, was zerstörerisch wirkt, nicht bestehen zu lassen. Der alte Mensch ist kein Teil, den Gott integrieren möchte, er ist in Christus mitgekreuzigt worden. Diese Tatsache nimmt Gestalt an, wenn Gott Wege führt, die unseren Stolz treffen, unser Rechtsempfinden in Frage stellen und unsere inneren Anklagen zum Stillstand bringen. Solche Erfahrungen fühlen sich selten geistlich erfolgreich an. Oft gleichen sie ihr einer inneren Verwüstung, in der Sicherheiten bröckeln. Doch gerade dort öffnet sich der Raum für das Leben des neuen Menschen, eine Identität, die nicht aus durchgesetztem Recht, sondern aus empfangener Gnade lebt. Die Philister stehen für den natürlichen Menschen, für jene Kraft in uns, die aus Begabung, Intelligenz, Instinkt und Erfahrung heraus agiert und damit vermeintlich souverän handelt. Ihre Kennzeichnung ist scharf, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und sich rachsüchtig gerecht haben mit Verachtung aus Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Hier begegnet uns ein Herz, das sich von der Logik des Vergeltens bestimmen lässt und andere im Grunde verachtet. Im Gemeindeleben kann das sehr subtil sein, ein überlegenes Lächeln über die Schwächen anderer, ein inneres Planen, wie man sich gegen vermeintliche Gegner absichert, das stille Genießen des Scheiterns eines Bruders oder einer Schwester. Die philistäische Gesinnung bedient sich gerne geistlicher Sprache, doch sie verfolgt eigene Interessen. Wenn der Herr über die Philister sagt, siehe, ich strecke meine Hand gegen die Philister aus und rotte die Kreter aus und tilge den Überrest an der Küste des Meeres aus, wird deutlich, Gottes Ziel ist nicht die Optimierung des natürlichen Menschen, sondern seine Entmachtung. Manchmal geschieht das, indem Gott uns Situationen aussetzt, in denen wir mit all unserer Klugheit und Stärke nicht weiterkommen. Wege, die wir brillant geplant haben, laufen ins Leere, Menschen, auf deren Zustimmung wir bauten, wenden sich ab, Strategien, die bisher trugen, zerfallen. Diese Erfahrungen sind kein Zufall und kein bloßer Angriff des Feindes, oft sind sie Teil jenes heilsamen Gerichts, durch das Gott den natürlichen Menschen begrenzt, damit das Leben Christi Raum gewinnt. Denn das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit, und dieses Wort will nicht nur vor uns, sondern in uns wohnen. So spricht der Herr, Herr, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sie sich sehr schuldig gemacht haben, als sie sich an ihnen rächten. Darum, so spricht der Herr, Herr, werde ich meine Hand gegen Edom ausstrecken und Menschen und Vieh aus ihm ausrotten, und ich werde es von Teman an zur Trümmerstätte machen, und bis nach Dedan hin werden sie durchs Schwert fallen. Edom und die Philister sind mehr als dunkle Kapitel einer fernen Geschichte, sie tragen Züge, die dem eigenen Herzen erschreckend nahe kommen. Die alten Verletzungen, die nie wirklich vor Gott zur Ruhe kamen, die klugen Strategien, mit denen man sich innerlich schützt und doch andere bindet, all dies zeigt, wie sehr alter und natürlicher Mensch das Miteinander im Volk Gottes prägen können. Gottes Gericht über diese Völker in uns ist daher eine Form seiner Zuwendung. Wo er Wege zulässt, die unseren Stolz erschüttern und unser Selbstvertrauen begrenzen, öffnet er nicht eine Falle, sondern einen Raum, den Raum, in dem der neue Mensch aufatmet. Es ist eine stille Ermutigung, die eigenen inneren Edom- und Philisterstimmen nicht zu verteidigen, sondern sie im Licht Gottes zu erkennen und seiner Gnade zu überlassen. Je mehr dieser Prozess fortschreitet, desto weniger müssen wir uns beweisen und desto mehr wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Christus und nicht der alte Mensch das letzte Wort hat. Gottes Gericht dient seinem Ziel mit Christus und der Gemeinde. Über den Gerichtskapiteln Hesekiels liegt ein wiederkehrender Satz wie ein Refrain, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. So wird deutlich, dass Gottes Gericht über die Nationen kein blindes Toben ist, sondern ein zielgerichtetes Handeln. Wenn das Volk Israel in einer so herabgekommenen Lage ist, dass es für Gottes Vorsatz vorübergehend untauglich wird, verlegt Gott sein Zentrum, nicht seine Absicht. Er bedient sich des babylonischen Reiches, um sein Gericht auszuführen, sowohl über Israel als auch über die Nationen. Zugleich erinnert 5. Mose Kapitel 32 Vers 8 daran, dass die Völker in seiner Hand stehen, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Die Weltgeschichte verläuft nicht zufällig, sie ist von Gott begrenzt, geordnet, korrigiert, auch dort, wo Menschen seine Herrschaft nicht anerkennen. Zur Zeit Hesekiels jedoch war das Volk Israel so herabgekommen, dass es für Gottes Vorsatz untauglich geworden war. Diese herabgekommene Lage nötigte Gott, sein Gericht über sie auszuüben und Palästina vorübergehend als sein Zentrum aufzugeben. Gott wandte sich erneut Babel zu und erweckte König Nebukadnezar, der das große Reich Babels aufbaute. Das babylonische Reich wurde daraufhin zu Gottes Zentrum für die Ausführung seines Gerichts. Durch das Reich Babels unter König Nebukadnezar übte Gott sein Gericht nicht nur über sein Volk Israel, sondern auch über die Nationen aus. Wenn Gott Tyrus und Sidon richtet, ist sein Ziel nicht nur deren Untergang, sondern die Bewahrung seines Volkes vor der lähmenden Nähe dieser Mächte. Über Sidon heißt es, und für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, die sie verachten. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, Herr, bin. Gericht wird hier zur Entfernung eines Stachels, der das Volk Gottes unablässig reizt. Ähnlich beschreibt Gott das Ende ägyptischer Verführung, und sie sollen für das Haus Israel nicht mehr zum Vertrauen werden, das Schuld in Erinnerung bringt, wenn die Israeliten sich zu ihnen hinwenden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, Herr, bin. Wo Gott falsche Stützen zerbricht, bricht er nicht das Leben seines Volkes, sondern die Fesseln, die es an fremde Sicherheiten binden. Gottes Ziel bleibt dabei größer als der Schutz Israels in einem engen nationalen Sinn. Prophetenworte wie Jesaja 2:3 öffnen den Blick, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier verbinden sich Gericht und Hoffnung, Gott richtet, um seine Wege zu eröffnen, nicht um sie zu schließen. In der Tiefe zielt alles auf Christus, den wahren Tempel und Mittelpunkt, und auf eine Gemeinschaft aus Israel und Nationen, die in ihm vereint ist. Das Gericht über die Völker bereitet den Boden, auf dem diese Gemeinschaft entstehen kann, weil es Mächte begrenzt, die sich absolut setzen wollen. Für die Gemeinde, die in einer anderen Zeit lebt und doch denselben Gott kennt, liegt in dieser Sicht eine stille, aber starke Hoffnung. Die äußeren Bewegungen der Geschichte, politische Erschütterungen, kulturelle Umbrüche, Zeiten äußerer Schwäche der Gemeinde, stehen nicht außerhalb der Hand Gottes. Er kann, wenn es sein muss, auf Mittel zurückgreifen, die uns fremd erscheinen, um sein Volk zu reinigen und zu bewahren. Zur Zeit Hesekiels ist es Babel, in anderen Zeiten sind es gesellschaftliche Veränderungen, Verfolgung oder auch eine spürbare innere Verarmung, die die Gemeinde aus gefährlichen Allianzen löst. Nichts davon hebt Gottes Ziel auf, Christus im Zentrum zu haben und die Gemeinde als Ausdruck seiner Herrlichkeit zu gewinnen. Und sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen, und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Strafgerichte geübt habe an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott. Sicherheit entsteht hier nicht trotz, sondern durch Gottes Gericht. Relevante Schriftstellen: Hesekiel 25:7, Hesekiel 26:6, Hesekiel 29:6, 5. Mose Kapitel 32 Vers 8, Römer Kapitel 8 Vers 28, Jesaja 61:6. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du bist der Herr über alle Völker und über meine Wege. Wo mein Herz wie Ammon, Moab, Edom oder Philistea denkt und fühlt, wo ich deine Gemeinde verletze oder mich auf mich selbst und meinen Ägypten-Vorrat verlasse, bringe du ans Licht, was du richten und reinigen willst. Danke, dass dein Gericht nicht dazu da ist, mich zu vernichten, sondern mich aus der Macht des alten und natürlichen Menschen zu befreien und mich tiefer in dein Leben hineinzuziehen. Stärke meinen Glauben, dass du auch durch äußere Krisen und innere Erschütterungen deinen guten Plan mit mir und mit deiner Gemeinde voranbringst. Lass mich in deiner Gnade verwurzelt sein, damit statt Dornen der Sorge und Liebe zum Reichtum die Frucht deines Geistes wächst und deine Herrschaft in meinem Leben sichtbar wird. Erfülle deine Absicht, dass viele erkennen, dass du der Herr bist, und bewahre dein Volk in dieser Hoffnung, bis du alles neu machst. Amen.